Ich bin Marc Krüger. Willkommen zum T-Online-Hintergrund. Wir wollen übers Impfen reden, nicht nur aus deutscher Perspektive. Dazu spreche ich mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms und Georg Maskolo, dem Chef des Rechercheverbunds aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, der ein Buch zu genau diesem Thema veröffentlicht hat. Es heißt Ausbruch: Innenansichten einer Pandemie. Herr Maskolo, Sie haben sich im Detail mit dem politischen Management der Pandemie auseinandergesetzt, haben zusammen mit Ihrer Frau dazu ein Buch veröffentlicht. Und da geht es um sehr viele politische Entscheidungen, wie sie entstanden und manchmal auch nicht entstanden sind. Diese Corona-Protokolle, die enden erstmal Anfang dieses Jahres. Wie ist es seitdem weitergegangen in den politischen Prozessen?
Das Impfen ist vor allem hinzugekommen. Und ich glaube, eine der größten Entscheidungen, die getroffen worden ist, ich würde sagen, aber mindestens 6 Monate zu spät, ist, einen Impfstoffbeauftragten durch die Bundesregierung einzusetzen. Die zentrale Frage zu beantworten, woher man eigentlich, wenn die Wissenschaft den Durchbruch erzielt, auch genügend Impfstoffe bekommen würde. Es wird auch die zentrale Frage in der Zukunft sein. Die Alternative kann ja nicht ständig sein, Lockdown oder nicht Lockdown. Deswegen muss geimpft werden. Das ist letztlich entscheidend. Und wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, dass es jetzt vorbei sei, sondern das, was wir im Moment erleben, ist, dass in manchen Ländern, in Nordamerika beispielsweise, aber auch in Europa, die Zahlen runtergehen. Aber gleichzeitig beobachten wir, dass in anderen Teilen der Welt, die bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen waren, Südostasien, Indien, die Liste ließe sich fortsetzen, die Zahlen dramatisch nach oben gehen. Also wir erleben die unterschiedlichen Wellen in unterschiedlichen Teilen der Welt. Und es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass die Entspannung, die wir im Moment erleben, eine dauerhafte sein wird oder eine Verschnaufpause, bevor es an anderer Stelle dann erneut losgeht.
Wir haben im Frühjahr auch so eine Art Lähmung, würde ich sagen, erlebt, erinnern uns vielleicht lebhaft ans Scheitern vom Minimalziel namens Osterruhe. Und rückblickend kann man eigentlich sagen, das war auch das Ende des Machtzentrums Ministerpräsidentenkonferenz. Trotzdem ging es seitdem voran. Deswegen meine Frage, haben wir vielleicht vorher politisch auch ein bisschen falsch gesteuert mit diesem Gremium Ministerpräsidentenkonferenz?
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass in diesem Moment beim Scheitern der Osterruhe in dieser zähen nächtlichen Sitzung der ganzen Republik vor Augen geführt worden ist, dass der Modus der Pandemiebekämpfung so eigentlich nicht mehr funktioniert hat und dass es andere Instrumente braucht. Ich habe im Tagesanbruch ja auch immer wieder darüber geschrieben, dass man doch eigentlich die ganzen Stärken der Zivilbevölkerung oder auch aus der Wirtschaft, Manager, die wirklich die Dinge bewegen können, stärker hätte einbinden können, um so eine Jahrhundertkrise zu bewältigen.
Ich glaube, dass wir uns mit der Frage, was gut und was schlecht gelaufen ist, warum wir uns eigentlich in der ersten Phase als Pandemie-Weltmeister gefühlt haben und dann aber in der zweiten Phase, würde ich sagen, so ab Herbst des vergangenen Jahres und vor allem im Frühjahr auch bisweilen den Eindruck erweckt haben, als gäbe es eigentlich kein Land, das es schlechter macht als wir. Ich glaube, dass beides übertrieben und überzeichnet worden ist. In dieser Phase gibt es jetzt eigentlich 2 Möglichkeiten. Die eine ist, man schaut zurück und versucht zu analysieren, was funktioniert und was nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass uns das lange beschäftigen wird. Ich würde den Fokus allerdings anders legen wollen und versuchen, die Frage zu beantworten, wie wir es eigentlich schaffen können, mit den vergleichsweise guten Voraussetzungen, die wir jetzt haben, die nächsten Fehler zu vermeiden, damit wir nicht in 3 oder in 6 Monaten wieder zurückgucken und sagen, eigentlich ist ja klar gewesen, was zu geschehen hat. Und warum haben wir eigentlich als Gesellschaften oder im politischen Prozess dafür nicht die notwendige Entschiedenheit aufgebracht? Und ich glaube, der entscheidende Punkt, der jetzt ansteht, ist dafür zu sorgen, dass die jetzt beklagenswerte Aufteilung der Welt in diejenigen, die Impfstoffe haben und hoffen dürfen, dass sie Stück für Stück aus dieser Krise herauskommen, und denjenigen, die keine haben, jedenfalls ein Stück zu beenden. Denn das, was wir da machen, ist aus meiner Sicht moralisch, medizinisch, wirtschaftlich hochgefährlich und fahrlässig.
Kommen wir genau dazu. Wir schauen ja meist in erster Linie auf Deutschland, die deutsche Politik. Mit den sichtbaren Erfolgen jetzt aber im Kampf gegen die Pandemie weitet sich auch der politische Blick. Welches Bild hat Deutschland bisher abgegeben, wenn es nicht nur um die eigenen Pandemieprobleme ging?
Europa hat jedenfalls insgesamt, Kontinentaleuropa, ein besseres Bild abgegeben als beispielsweise Großbritannien oder die USA, die praktisch überhaupt gar keine Impfstoffe exportiert haben. Insgesamt muss man aber sagen, dass der reiche Teil der Welt kein besonders gutes Bild abgegeben hat. Wenn ich nochmal zurückgehen darf in das, was im vergangenen Frühjahr besprochen worden ist, dann gab es, wenn man so will, ein ganz großes Gerechtigkeitsversprechen. Das hieß, wenn Impfstoffe mal entwickelt und gefunden worden sind, dann werden wir uns um eine annähernd gerechte Verteilung bemühen. Dann werden wir beispielsweise zumindest dafür sorgen, dass das Gesundheitspersonal in aller Welt so schnell wie möglich immunisiert werden kann. Dieses Versprechen ist, muss man sagen, von praktisch allen reichen Ländern nicht eingehalten worden. Das ist der Grund, warum der Generaldirektor der WHO zwischendurch ganz offen von Impfstoff-Apartheid gesprochen hat. Man muss sagen, ein wirklich böses, aber der Situation leider nicht völlig unangemessenes Wort. Das ändert sich jetzt Stück für Stück. Die reichen Staaten, G7, aber auch die Pharmaindustrie erkennt an, dass dieser Zustand dauerhaft nicht aufrechtzuerhalten ist. Und deswegen sehen wir jetzt eine Bewegung, die und auch einen Gesundheitsminister, der über diese Thematik jetzt einmal spricht, das ist ja wahrlich nicht neu. Er hat 6 Monate gebraucht, um das zu thematisieren. Aber man sieht, dass die Dinge sich langsam ändern und sie müssen sich auch ändern.
Die Stimmen von Lothar Wieler und Jens Spahn und auch der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten, die waren allgegenwärtig. Aber wenn wir diese weltweite Pandemie auch global betrachten, dann müssen wir ihm zuhören.
The reality is,
es ist doch so, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, bis diese Pandemie vorbei ist, sagt der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus. Ja, die Zahlen gehen weltweit runter, aber es wäre ein fundamentaler Fehler für jedes Land zu denken, die Gefahr sei vorbei.
The danger has passed.
Das klingt jetzt weniger optimistisch, wenn man die nationale Brille ablegt und weltweit schaut.
Ja, unbedingt. Und diese Aufgabe, die jetzt vor uns steht, die ist eben auch nicht in Wochen oder Monaten zu bewältigen. Wir müssen wirklich systematisch alle Teile der Welt schützen vor Corona durch Impfstoffe. Und es gibt viele Länder, in denen grassiert die Seuche noch fürchterlich, wie beispielsweise in Brasilien oder Indien oder Nepal oder in Teilen Afrikas. In Teilen kommt sie jetzt auch erst in die Länder, auch beispielsweise in Afrika, dass es jetzt erst richtig losgeht. Das ist auch jetzt mal ganz abgesehen von moralischen Gründen eine Frage des cleveren Managements, denn wenn wir nichts dagegen tun, dann werden immer neue Mutationen entstehen und die werden in einer globalisierten Welt auch immer wieder uns hier in Europa erreichen.
Herr Mascolo, dieser Begriff, den WHO-Chef Tedros benutzt hat, von der Impfstoff-Apartheid.
The world is in vaccine-apartheid.
Also einer Trennung im Wortsinn, aber alle denken natürlich sofort an die Rassentrennung, an das Unrecht, an die Verbrechen in Südafrika. Das sind bewusst drastische Worte, das haben Sie gesagt. Sind aber diese Worte auch in dieser Weise gerechtfertigt in der aktuellen Lage?
Also alle erinnern jedenfalls daran, dass der gravierende Missstand, dass der Zugang zu bezahlbaren Medikamenten oder Impfstoffen für einkommensschwächere Länder und den globalen Süden eine der großen Ungerechtigkeiten in der Welt ist. Dass die Pharmaindustrie sich jedenfalls in der Vergangenheit zu häufig darauf konzentriert hat, im Zweifel ein neues Diätmittel mit aller Macht in den Markt zu bringen. Aber die Frage von der Entwicklung von Impfstoffen beispielsweise oder von bezahlbaren Medikamenten nicht ganz oben auf der Tagesordnung gestanden hat. Übrigens einer der Gründe, warum große Gesundheitsstiftungen wie die von Bill und Melinda Gates so mächtig haben werden können, weil sie letztlich in genau diese Lücke gestoßen sind, die Staaten und die Industrie irgendwie nie gefüllt haben. Bei Corona, bei SARS-CoV-2 war das Versprechen, dass es anders sein sollte, dass die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, nicht wiederholt würden. Das es ein großes Gerechtigkeitsversprechen gibt, dass wenn denn richtig ist, dass Pandemien letztlich nur weltweit und gemeinsam bekämpft werden können, auch der Zugang zu Impfstoffen einigermaßen gerecht sein muss. Und weite Teile der Welt warten darauf, dass dieses Versprechen von den reichen Ländern eingelöst wird, sei es durch Impfstoffe, sei es durch die Freigabe von Patenten. Aber dass am Ende dieses große Versprechen, das gegeben worden ist und ein einfacher Blick ins Archiv zeigt, wer sich an diesem Versprechen alles beteiligt hat und dass dieses Versprechen jetzt tatsächlich eingelöst wird.
Lassen Sie es mich mal etwas deutlicher machen. Für die Welt hat die WHO das Ziel ausgegeben, zu erreichen, dass mindestens 10% der Weltbevölkerung bis Ende September und bis Jahresende mindestens 30% vollständig geimpft sind.
And at least 30% by the end of the year.
Wie sind diese Zahlen einzuordnen? Ist das realistisch, jeder Dritte auf der Welt bis Ende des Jahres vollständig geimpft, oder ist das zu ambitioniert?
Nach allem, was wir wissen, ist schon das unheimlich schwer zu erreichen. Denn auch mal abseits der Versprechen und der jetzt vagen Zugeständnisse, die so nach und nach kommen, von der Politik, von Pharmafirmen, stellt sich ja immer noch die Frage, wie organisiert man denn diese Impfkampagnen in den betroffenen Ländern? Natürlich gibt es Hilfsorganisationen, natürlich gibt es die WHO, aber es gibt noch zu wenig klare Pläne, wann, wer, wie, wo geimpft wird und wie das dann eben auch nachhaltig organisiert werden kann. Es gibt ja einen Impfstoff, den von Johnson & Johnson. Der hat den großen Vorteil, dass er leichter zu lagern ist und dass er nur einmal verimpft werden muss. Und dann muss man doch sagen, sämtliche Kapazitäten von diesem Impfstoff müssten doch eigentlich sofort in arme Länder gebracht werden. Die haben hier in Deutschland beispielsweise überhaupt gar nichts zu suchen.
Ja, es ist genauso wie Florian Harms sagt, es fehlt an einem globalen Plan, an einem globalen Vorgehen. Und übrigens ist einer der Gründe dafür, dass ja der reiche Teil der Welt in einer ganz zentralen Frage auseinandergefallen ist. Und da geht es um die berühmte Freigabe der Patente. Sollte eigentlich in einem solchen Moment höchster Not die gefundene Formel für einen Impfstoff oder für die Impfstoffe für alle verfügbar sein? Die Antwort, sagen wir mal, der reichen Länder der westlichen Welt ist darauf in der Vergangenheit in aller Regel gewesen, nein, das tun wir nicht. Inzwischen sehen wir eine Spaltung. Die USA, der neue Präsident Joe Biden, unterstützt dieses Vorhaben jetzt. Die Bundesregierung gehört zu denen, die es auf eine ganz besondere Art und Weise bekämpfen, ablehnen, sagen, das halten sie für einen Fehler. Aus meiner Sicht ist die Frage, ob man jetzt die Patente freigibt oder nicht, gar nicht die entscheidende Frage. Das kann man mit Für und Wider diskutieren. Was man jetzt sehen möchte, ist Fortschritt. Was man sehen möchte, ist, dass das Versprechen der Pharmaindustrie und des reichen Teils der Welt, dass der Impfstoff auch anderen zugänglich wird. Übrigens im besten Selbstinteresse aus den Gründen, die wir besprochen haben, nämlich denen der Mutation und der wirtschaftlichen Entwicklung auch, um die Humanität hinzuzufügen, dass das geradezu zwingend ist, dass wir einen Fortschritt sehen jetzt.
In Sachen Gerechtigkeit und Verteilung fällt mir noch die COVAX-Initiative ein. Die ist ja schon im April 2020 gegründet oder zusammengekommen. Da gab es noch gar keinen Impfstoff. Und doch haben sich die meisten Länder der Welt schon damals darauf verständigt, dass alle einen fairen Zugang zu Impfstoffen haben sollen. Wie ist da so die Zwischenbilanz bei der COVAX-Initiative? Wie läuft das so?
Also sie läuft jetzt Stück für Stück besser. Sie wird finanziert. Sie hat ja eine große Finanzierungslücke gehabt. Jetzt kommt Geld. Ich würde erwarten, dass noch was hinzukommt. Es gibt übrigens inzwischen auch sehr erfolgreiche private Spendensammelmechanismen, die wir in diesen Tagen erleben. Man muss allerdings daran erinnern, dass heute wird ja COVAX häufig wahrgenommen als so eine Art Idee, wie finanziert man Impfstoffe für den ärmeren und einkommensschwächeren Teil der Welt. Das ist eigentlich nicht die Grundidee von COVAX gewesen, sondern eigentlich sollte COVAX mal dafür sorgen, dass die gesamte Welt, das heißt auch der reichere Teil der Welt, Zugang zu Impfstoffen bekommt. Das hat sich dann Stück für Stück im vergangenen Jahr dadurch verändert, dass verschiedene Staaten sich entschieden haben, sich an einem Einkaufswettrennen zu beteiligen und zu sagen, wie sichere ich eigentlich so viele Impfstoffe wie möglich. Ich glaube, dass wir uns mit diesen Fragen noch lange beschäftigen würden. Und trotzdem käme ich zurück zu meinem Punkt, der Blick nach vorn. Wir erleben jetzt seit über einem halben Jahr, dass geimpft wird. Wir erleben, wo der Impffortschritt sehr weit fortgeschritten ist und wo er praktisch überhaupt noch nicht zu sehen ist. Die Welt spaltet sich im Grunde in diejenigen, die ihren Bürgern jetzt wieder ein Stück Sicherheit, Normalität erlauben können und denen, die davon weit entfernt sind und bei denen es nicht mal in Sicht ist. Und nach über einem halben Jahr ist es jetzt Zeit, ein Stück dieses Versprechens einzulösen.
Man kann das ja mal ganz konkret machen an einem Beispiel. Ich habe mir das erzählen lassen von einer UNICEF-Helferin in Nepal. Die hat mir berichtet, dass bis vor etwa einem halben Jahr tatsächlich regelmäßig Impfstoff aus Indien in Indien produziert, das ist der AstraZeneca-Impfstoff, nach Nepal gekommen ist, dort auch verimpft worden ist und man hat begonnen, wenn auch auf kleinem Niveau, Menschen zu immunisieren. Als dann aber die Corona-Situation in Indien außer Kontrolle geriet, war plötzlich Stopp. Dann kamen keine Impfstoffe mehr, weil Indien die selber für sich gebraucht hat. Und Nepal, dieses arme Land war quasi komplett abgeschnitten von Impfstofflieferungen. Und das zeigt die Dimension der Aufgabe. Das heißt, man muss nicht einfach nur sagen, ja, die kriegen jetzt Impfstoffe und wir schreiben irgendwo eine Zahl hin mit vielen Nullen, wie viele sie dann haben sollen, sondern man muss es vor allem eben auch organisieren, dass der Impfstoff dann zu den Menschen kommt, dass die ganzen Lieferprozesse gelegt werden, dass sicher und hygienisch korrekt vor Ort verimpft werden kann. Das ist eine Riesenaufgabe.
Als ich wusste, dass wir uns verabreden, habe ich mal ein paar der Papiere rausgeholt, die wir für dieses Buch gesammelt haben. Und dabei bin ich zum Beispiel auf ein Papier des Auswärtigen Amtes gestoßen aus dem April 2020, das sich dann doch erstaunlich hellsichtig liest. Da finden sich die Worte von der großen Gerechtigkeitsfrage und das Zitat, dass eine Normalisierung des europäischen Lebens nur dann gelingen wird, wenn die Pandemie weltweit eingedämmt ist. Und dann der entscheidende Satz, dass am Ergebnis der Frage, ob man einen fairen Verteilungsmechanismus hinbekommen wird, sich letztlich handlungsfähig, Glaubwürdigkeit des multilateralen Systems, man kann auch sagen, unserer Weltordnung erweisen werden. Und ich denke, dass wir das in dieser Sache nicht vergessen werden. Lange nachdem diese Pandemie vorbei ist, werden sich Staaten, werden sich Gesellschaften mit der Frage beschäftigen, was haben sie eigentlich aus all dem gelernt? Was ist das Versprechen des reichen Teils der Welt für Solidarität und Gerechtigkeit tatsächlich wert? Wie werden diese Länder darauf reagieren, wenn wir demnächst in Fragen des Klimaschutzes auf sie zukommen und sagen, wir müssen doch beweisen, dass ein funktionierendes globales System, in dem der eine auf den anderen achtet, in dem die Frage der kollektiven Sicherheit, vor allem in der Frage, wie wir mit der Welt, mit unseren Ressourcen, mit unserer Erde umgehen, von entscheidender Bedeutung ist. Und dann sollten wir schon aufpassen, dass nicht Teile der Welt auf uns schauen und sagen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann seid ihr letztlich zu egoistischem Handeln bereit und nicht zu gemeinsamem Handeln bereit. Also die Frage, wie wir mit dieser großen Gerechtigkeitsfrage jetzt umgehen, wie wir sie beantworten, wird aus meiner Sicht Konsequenzen und Folgen haben, weit über die Pandemie hinaus.
Nun haben wir aber gehört, dass die Pandemie noch lange nicht besiegt ist und vorbei ist. Was fällt uns ein? Was sollte, müsste vielleicht noch passieren, um jetzt ein bisschen gegenzusteuern als reiches Land, auch wie Deutschland?
Na, es braucht auf jeden Fall klare Strukturen und Prozesse, wie man dieses ganze Impfprogramm weltweit jetzt anschieben kann, schneller anschieben kann, den Stoff zu den Menschen bringt und wie man eben auch nach vorne schauend aus diesem ganzen Schlamassel lernen kann. Die Politik hat ja leider Gottes häufig etwas Kurzatmiges und auch eher Kurzfristiges. Man plant so für einen Zeitraum der nächsten paar Jahre. Aber was wir doch jetzt gelernt haben, ist in dieser tiefen, tiefen Krise, dass man so getroffen werden kann, und zwar nicht nur als einzelnes Land, sondern als ganze Welt, als globales System, dass wir an die Mechanismen unserer Problemlösung herangehen müssen, grundlegend herangehen müssen und uns überlegen, wie wappnen wir uns denn für die künftigen Krisen? Denn das ist ja auch vielfach gesagt worden, wir können doch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass das jetzt nicht die letzte Pandemie war und dass auch vielleicht wir in unseren Lebzeiten eine weitere erleben werden. Und dann kommen noch ganz andere Krisen auf uns zu, nehmen wir nur das Artensterben oder wie den Klimawandel. Und darauf Antworten zu finden, wird nicht gelingen, wenn wir kurzfristig handeln.
Ich würde mich dem anschließen, was die WHO, die Weltbank, IMF und die Welthandelsorganisation in diesen Tagen zu Papier gebracht haben. Das ist in Wahrheit nichts anderes als, wenn man so will, eine Blaupause, einen Plan, wie man diese Pandemie jetzt beenden kann. Sie sagen, es wird eine Gesamtinvestition von rund 50 Milliarden Dollar sein und sagen, wahrscheinlich wird man zu Lebzeiten nicht mehr in eine Situation kommen, wo man Geld für einen so guten Zweck anlegen kann, auch was dann zukünftige wirtschaftliche Erholung und Entwicklung angeht. Das wird der entscheidende Punkt sein. Wir müssen jetzt beweisen, der reiche Teil der Welt, die Pharmaindustrie, die Regierung müssen beweisen, dass eine schnelle Skalierung, die schnelle Produktion von Impfstoffen überall auf der Welt möglich und notwendig ist. Und hinterher müssen sie dafür sorgen, dass eben diese Kapazitäten für weitere Fälle zur Verfügung stehen, sodass wir eine Wiederholung, wie in diesem Fall, hoffentlich nicht noch einmal erleben müssen.
Vielen Dank an Georg Maskolo und Florian Harms und vielen Dank an Sie fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.